So, dann schlage ich vor, dass wir wieder einsteigen in die Sitzung. Dann würde ich gern den Tagesordnungspunkt 8 aufrufen, unserer heutigen Sitzung der AG 2. Das ist aber auch gleichzeitig der Tagesordnungspunkt der gemeinsamen Sitzung mit den Vertreterinnen und Vertretern der AG 3. Also herzlich willkommen, Michael Seiler und die Mitglieder aus der AG 3. Herzlichen Dank auch nochmal für die Bereitschaft zu diesem schwierigen Terminfindung heute im Anschluss an unsere Sitzung zur Verfügung zu stehen für diese Diskussion, die wir aber für sehr wichtig halten. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass wir heute in der Zusammensetzung hier uns mit der Thematik befassen können. Wir haben uns das so ein bisschen so vorgestellt. Es gibt zunächst mal ein aufgearbeitetes Papier aus der Geschäftsstelle. Herzlichen Dank nochmal auch an die Geschäftsstelle für die Vorbereitung aus der damaligen Anhörung am 3. November 2014, wo nochmal die zentralen Aussagen und zentralen Punkte zusammengestellt worden sind als wichtige Grundlage für die Diskussion heute. Und Herr Steinkämper und ich haben uns das insofern aufgeteilt, dass ich nur anmoderiere und er nochmal aus unserer Sicht kurz in die Thematik einführt jetzt und wir dann gemeinsam schauen, welche Punkte diskutiert werden können, sollen und müssen. Und nach dieser allgemeinen Anmoderation jetzt von unserer Seite erstmal nochmal ein kurzer inhaltlicher Input erfolgt, auf den wir dann aufbauen könnten. Ist das soweit okay? Dann würde ich Herrn Steinkämper bitten, kurz einzuführen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Stichwort bestmögliche Sicherheit und Kriterien in dem Zusammenhang ist ein Stichwort, was von zentraler Bedeutung ist. Und deshalb sind auch mehrere Arbeitsgruppen damit befasst, insbesondere die Arbeitsgruppe 3 unter fachlichen Gesichtspunkten und die Arbeitsgruppe 2 unter regulatorischen Gesichtspunkten, natürlich nicht losgelöst, sondern in Verbindung mit den fachlichen Gesichtspunkten. Von daher ist gut, dass wir heute die Möglichkeit haben, hier in diesem Kreis gemeinsam diesen Punkt zu erörtern. Das Stichwort bestmögliche Sicherheit ist ein zentraler Punkt im Stand AG. In verschiedenen Vorschriften ist dieser Punkt aufgegriffen. Ich erinnere daran, dass wir in früheren Sitzungen ja zum Teil auch schon ausführliche Diskussionen über damit verbundene Fragestellungen sowohl rechtlicher, fiskalischer, aber insbesondere auch fachlicher, technischer Art geführt haben, die will ich jetzt nicht wiederholen. Mir ist auch bewusst, dass die Sichtweisen nicht in allen Punkten gestreamlined hundertprozentig dieselben waren. Das ist auch nicht verwunderlich vor dem Hintergrund der dabei möglicherweise dahinterstehenden Interessen. Aber ich habe das auch so verstanden, dass der allseitige Wille und das Bestreben da ist, vor diesem Hintergrund zu möglichst konsensualen, fachlich begründbaren, fundierten, technischen und juristischen, rechtlichen, regulatorischen Regelungen zu kommen. Ob in dem Zusammenhang ein Änderungsbedarf oder eine Änderungsnotwendigkeit mit Blick auf das Stand AG oder damit verbundene Regeln identifiziert wird, werden muss und entsprechend bedient worden muss, ist eine Frage, die ich glaube, man heute noch nicht so mit Ja oder Nein, ich bin sicher das oder ich bin unsicher, beantworten kann. Aber wir wollen auf dem Weg vorankommen und zwar schnell, weil die Kommission hat nur eine begrenzte Lebensdauer und diese Lebensdauer, Stichwort in dieser Legislaturperiode, sollten wir so intensiv mit Leben und Ergebnissen erfüllen, wie das irgend möglich ist. Und deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir heute in der AG 2 die Gelegenheit haben, mit Ihnen von der AG 3, ich sage Vertreter der AG 3, ich nehme jetzt in dem Fall mal repräsentativ, so habe ich das verstanden, für die AG 3 hier zur Verfügung stehen. Welche zentrale Bedeutung die bestmögliche Sicherheit und die Frage, welche Kriterien bestimmen denn dafür und hat das vergleichende Elemente, meine Meinung dazu kennen Sie, die habe ich hier mehrfach geäußert, zuletzt intensiv in der dritten Sitzung dieser Arbeitsgemeinschaft, welche Kriterien dafür maßgeblich sind. Der Anknüpfungspunkt, den wir heute Morgen in dem Zusammenhang hatten, war das Stichwort Sicherung von möglichen potenziellen Standorten. Veränderungssprache, Chorleben notwendig, wie kann man andere potenzielle Standorte zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt sichern. Und dabei wen wundert es, tauchte natürlich sehr schnell der Punkt auf, ja, wonach bestimmen wir das denn, die anderen potenziellen Standorte? Wie bereiten wir das denn vor? Und da spielen Kriterien und das, was, wenn Sie nachlesen, in § 4 Absatz 5 Stand AG steht, eine ganz entscheidende Rolle. Maßgeblich und von entscheidender Bedeutung ist auch in dem Zusammenhang der § 19. Nicht noch andere Vorschriften vergessen, aber scheinen mir die zentralen zu sein. Vor dem Hintergrund haben wir uns in der AG 2 gesagt, ja, ist das schön, wenn wir das hier theoretisch diskutieren, als zum Teil jedenfalls hochqualifizierte Juristen, weiß ich, wenn ich da anschauen muss, aber das ist nur ein Teil des Bildes. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Juristen fachliche Probleme diskutieren und zu lösen versuchen, ohne das Fach zu verstehen. Und deshalb, meine ich, haben wir heute eine wunderbare Gelegenheit, das Fach für die Mitglieder der Arbeitsgruppe 2, auch soweit sie technisch vorgebildet sind, noch verständlicher zu machen, als das ohnehin schon ist.
Gut, vielen Dank, Herr Steinkämper. Michael?
Ja. Also, ich möchte mich auch noch mal bedanken, dass es so unbürokratisch möglich war, den Termin zu finden. Wir hatten einfach keine andere Chance, als diesen Versuch zu machen. Ich bin auch froh, dass 5 Mitglieder, die in oder auch in der AG 3 sind, die Zeit gefunden haben. Ich denke auch, dass wir da manns genug sind, um es mal so auszudrücken, die Diskussion mit in die AG 3 zu nehmen. Vom Fachlichen her ist es natürlich spannend, einfach deswegen, weil die Sicherheit ist ja zuerst mal ein fachliches Thema. Ich sage jetzt bewusst nicht ein technisches Thema, weil an der Sicherheit mehr hängt als nur die Technik, mehr als nur die Naturwissenschaft. Da hängen ja auch organisationsmäßige Dinge mit zusammen. Da hängen eine ganze Menge mehr Sachen, auch Sicherheitsbedürfnis, wie es dann von den verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft eingefordert wird. Das ist ja ein sehr vielfältiges und sehr breites Thema. Aber aus meiner Sicht muss man sich vorstellen, wir sind in einem Verfahren, das jetzt egal, ob es genauso rauskommt, wie es derzeit im Gesetz steht oder in der Variante rauskommt, das fängt irgendwann an, dass nach bestem Wissen und Gewissen eine Anzahl von Standorten benannt wird. Ob das nachher 30 sind, ist meine persönliche Vorstellung, dass es in so eine Dimension gehen muss. Aber die sind auf ersten Anhieb durchaus geeignet, sonst würden wir diese Standorte nicht bestimmen. Und dann geht man in der Untersuchung Schritt für Schritt weiter. Und in den einzelnen Schritten sichert man ab oder falsifiziert, auch das kann passieren, dass bestimmte Standorte geeignet sind oder immer noch den Anschein haben, geeignet zu sein, oder Standorte eben sich dann im Lauf der Prüfungstiefe herausstellt, die bringen doch nicht das, was man sehen muss. Und dann haben wir eigentlich zwei Aspekte. Das, was man, ist letztendlich ein juristischer Begriff, aber es ist erstmal eine sicherheitstechnische Frage, dass man Standorte hat, die die Mindestanforderungen an die Sicherheit erfüllen. Ich denke, dass alles andere aus dem Verfahren auch rausfliegen muss. Also bloß damit man Reserven behält, darf man keine Standorte behalten, die nicht irgendwie die Mindestanforderungen an die Sicherheit einhalten. Bloß man kommt dann weiter und hat dann eine ganze Menge, denke ich, immer noch, wenn man von den 30 Standorten ausgehen, kann man auch jede beliebige andere Zahl sagen. Man hat wahrscheinlich mehrere, die Sicherheitsanforderungen auch nach der vertieften Prüfung immer noch darstellen. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, was ist dann das Auswahlkriterium unter den Standorten, die Mindestanforderungen an die Sicherheit erfüllen. Und dort ist für mich auch der Ort der Frage nach der bestmöglichen Sicherheit, weil ich denke schon, dass es in der Gesellschaft nicht durchsetzbar sein wird, dann sagen wir mal, es bleiben 11 übrig. Jetzt nehmen Sie bitte die Zahlen nicht ernst, nur damit es ein bisschen anschaulicher wird. Von den 30 bleiben 11 übrig, bei denen man sagt, sie würden die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dann hat man genau das Problem, unter den 11 dann eine Auswahl zu treffen, die gerechtfertigt ist. Und da spielt aus meiner Sicht die bestmögliche Sicherheit eine Rolle. Was es nicht sein kann, um so umgekehrt zu sagen, wir können nicht Tausende von Standorten in Deutschland untersuchen, weil das also einfach von der Menge nicht machbar ist, aber auch deswegen, weil wir so viel Informationen über den Untergrund haben, dass wir uns ja trauen können, so eine Erstauswahl, also das, was ich mit der Zahl 30 belegt habe, zu benennen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir eine klare juristische Sicht haben, auch da juristische Expertise haben, wie das dann mit der bestmöglichen Sicherheit geht, für die Anforderungen, wie man zu den 30 kommt, aber auch für die Anforderungen, wie man nachher mit denen umgeht, die sich auch in der weiteren Prüfung als geeignet herausstellen. Es ist aber auch die Frage, wir dürfen dabei nie vergessen, dass wir nicht über was Abstraktes reden, sondern über einen konkreten Prozess. Und deswegen würde ich mir erhoffen, jetzt aus der Anhörung und aus der Diskussion, dass wir nicht nur abstrakte, sondern auch konkret brauchbare Merkmale finden, was die bestmögliche Sicherheit im Gesamtprozess für eine Rolle spielt. Also keine abstrakte Definition von bestmöglicher Sicherheit, sondern auf dem Hintergrund des Prozesses, der vor uns liegt, eine Definition, wo man wie die bestmögliche Sicherheit sauber umsetzt. Vielleicht soweit zu meinen inhaltlichen Vorstellungen. Eine kleine Anmerkung noch zum weiteren Vorgehen. Wir sollten vielleicht am Ende dieses Tagesordnungspunktes uns verabreden oder spätestens am Rande nächste Woche des Plenums, wie wir mit der Behandlung des Punktes weiter vorgehen, weil wir müssen es ja in beiden Arbeitsgruppen diskutieren, aber ich denke, manche Diskussionen bauen aufeinander auf und deswegen würde es einen Sinn machen, sich nochmal 10 Minuten Gedanken zu machen, in welcher Reihenfolge, mit welcher Teilklärung für bestimmte Fragen dann es sinnvoll durchzuführen ist.
Jo. Okay, vielen Dank. Also wir würden auch noch einen Verfahrensvorschlag nachher mit einbringen. Ja, vielleicht sammeln wir erstmal noch mal ein bisschen allgemeine Einschätzungen. Fangen wir mal rechts außen an, also Herr Appel und Herr Kuttler.
Ich möchte auf ein Problem in dieser generellen Diskussion noch mal eingehen, auf das Herr Seiler schon hingewiesen hat. Am Ende, wenn es darum geht, von einem konkreten Standort die Genehmigung für die Errichtung eines Endlagers zu bekommen, dann geht es um eine doch wiederum abstrakte, juristisch definierte und in Sicherheitsanforderungen festgelegte Sicherheit. Und zwar deswegen, weil man dieses Maß von Sicherheit dem Standort nicht unmittelbar ansieht, sondern diese Sicherheit ergibt sich dann aus der Summe sehr unterschiedlicher und bei verschiedenen Standorten nochmal unterschiedlicher, konkreter, günstiger und weniger günstiger oder sogar schlechter Eigenschaften. Das heißt, intellektuell ist es so ohne weiteres nicht möglich, einem Standort mit dieser Fülle unterschiedlicher Eigenschaften genau anzusehen, welchen Grad an Sicherheit auch im Sinne von bestmöglich am Ende er entspricht. Dazu wird man dann ein eigenes Bewertungssystem haben, und das gibt es auch. Das ist üblicherweise das, was in den Langzeitsicherheitsnachweisen zugrunde gelegt wird, beziehungsweise in zugehörigen Einzelnachweisen, Stichwort Sicherheitsanalyse. Da wird dann davon ausgegangen, dass dieses Maßstabssystem den Grad an Sicherheit, wenn dann gezeigt werden kann, dass die Anforderungen eingehalten werden, dass dann der erforderliche Grad für die Genehmigung an Sicherheit erreicht ist und gezeigt worden ist. Das ist nach meinem Verständnis nicht der bestmögliche. Wenn mehrere Standorte im abschließenden Vergleich sind, ist vorstellbar und sogar wahrscheinlich, dass sie im Hinblick auf diese so bewertete Sicherheit unterschiedlich abschneiden. Und dann wäre nach der Logik des komparativen Ansatzes der Standort auszuwählen, der die bestmögliche Sicherheit, der also am besten abschneidet, der bestmögliche Sicherheit bietet. Das ist nicht trivial, weil auch die errechneten Dosen, um jetzt mal die Bewertungsgröße zu nennen, die dann an dem Maßstab zu messen wäre, eine unterschiedliche Qualität hat im Hinblick oder in Abhängigkeit davon, um welche Eigenschaften es sich beim Standort, bei den verschiedenen Standorten handelt, die denn dann verantwortlich sind für die Einhaltung. Und ich will nur darauf hinweisen, dass schon allein bei den beiden großen Gruppen von Gesteinen, mit denen wir, an die wir hauptsächlich denken, wenn wir von sicherer Endlagerung sprechen, nämlich Steinsalz und Tonstein, natürlich in geeigneter Ausprägung, dass die im Hinblick auf diese abschließende Eignungsaussage sehr unterschiedlich positive und weniger gute Eigenschaften aufweisen. Das heißt, das, was da als Ergebnis herauskommt und lautet, es werden die Anforderungen der Sicherheitsanforderungen oder die rechtlichen Anforderungen eingehalten, ist nicht dasselbe. Also auch da gibt es noch eine Diskussion. Jetzt noch einen Schritt zurück im Verfahren, um das Ganze noch komplexer zu machen. Diese von mir jetzt eben als abstrakt bezeichnete Sicherheit, die sich in einem Wert oder in wenigen Werten und Eigenschaften manifestiert, ich hatte das gesagt, lässt sich wenn man anfängt, einen solchen Standort zu suchen, an bestimmten Eigenschaften ohne weiteres und unmittelbar nicht festmachen. Was man aber weiß, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den, ich sage jetzt mal, sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften, die man auch im Gelände überprüfen kann mit geeigneten Methoden und die man zusammenführen kann zu einer Aussage, und dem hinterher viel später eine Rolle spielenden abstrakten Begriff von Sicherheit. Und das Kunststück, das die Kommission glücklicherweise mit zahlreicher Vorarbeit in anderen Zusammenhängen, in anderen Auswahlverfahren, das Kunststück, das sie bewerkstelligen muss, ist, bruchfrei sozusagen den Zusammenhang zwischen dieser ersten Phase, wo wir nur die Eigenschaften, die wir sehen und die wir erkunden können, vor uns haben, und der Sicherheit im eigentlichen Nachweisverfahren oder im Genehmigungsverfahren herzustellen. Das ist nicht unmöglich, und es ist in der Vergangenheit auch von vielen Leuten gemacht worden oder von Arbeitsgruppen in der Regel, weil es immer ähnliche Eigenschaften sind, auch unterschiedlicher Gesteine, die zu einem positiven, in Richtung auf die später nachzuweisende Eignung, die Sicherheit also, positive Eigenschaften haben oder auch schlechte Eigenschaften. In dieser Phase muss man einfach davon ausgehen, und das ist so, deswegen muss man das auch berücksichtigen, dass ins Auge gefasste Wirtsgesteinstypen, und jetzt beschränke ich mich auf die beiden großen Gruppen, die ich schon genannt habe, nämlich Steinsalz und Tonstein, im Hinblick auf die spätere Eignung konkrete materielle Eigenschaften aufweisen, die im Hinblick auf diese spätere Eignung positiv oder auch negativ zu bewerten sind. Und damit ist eine Bedingung verbunden, wenn man diesen Ansatz wählt: Man muss abwägen zwischen Plus und Minus und zwischen sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Auch das ist möglich, dafür gibt es methodische Ansätze, um das zu tun. Und dieser Abwägungsprozess ist aus guten Gründen, wie Herr Seiler das eben schon angedeutet hat, schrittweise aufgebaut, und zwar in zweifacher Hinsicht. Herr Seiler hat es im Wesentlichen zunächst beispielhaft an der Anzahl der zu betrachtenden Flächen oder Räume festgemacht. Am Ende müssen möglichst wenige rauskommen, vielleicht zwei, und ganz zum Schluss muss es einer sein. Unter dem Gesichtspunkt einer fachlich begründeten Auswahl sind es weniger die Zahlen, um die es geht, sondern um die Flächen bzw. Räume, die ursprünglich groß sind und dann kleiner werden müssen. Ausgangspunkt ist die weiße Deutschlandkarte, in Anführungsstrichen, was immer das bedeutet. Dahinter verbergen sich aber mehr oder weniger große Regionen, von denen man aufgrund des Zusammenhanges zwischen materiellen Eigenschaften bestimmter Gesteinstypen und der Aussicht auf einen positiven Eignungsbescheid unter Sicherheitsgesichtspunkten am Ende Diese Räume haben unterschiedliche Größen und sind innerhalb dieser Räume gilt es dann, die besseren Teilräume zu identifizieren innerhalb und die schlechteren dann im Gegenteil auszuschließen. Also worum es mir mit diesen vielen Worten gegangen ist, ist auf die Komplexität hinzuweisen, dass wir rein methodisch zwei unterschiedliche Ansätze haben, die aber zusammenzuführen sind und die auch zusammengeführt werden müssen. Und dass es erstens daraus folgt, dass es eine Einengung, eine abwägende Einengung geben muss in allen Phasen, also auch am Ende. Und dass außerdem daraus folgt, dass ein methodisches Vorgehen unbedingt schrittweise sein muss, wie das auch im Standortauswahlgesetz natürlich im Wesentlichen angelegt ist. Aber der Begriff bestmöglich bezieht sich dann immer auf das Ergebnis, das heißt also auf das Einengungsergebnis zunächst anhand der materiellen Eigenschaften, die gut sein müssen im Hinblick auf und am Ende im Hinblick auf die Sicherheit, wo dann der bestmögliche Standort derjenige ist, der das höchste Maß an Sicherheit bietet.
Ja, vielen Dank, Herr Kuttler.
Ja, Herr Appel hat von der Methodik des Vorgehens schon einiges gesagt. Dem kann ich mich zum allergrößten Teil anschließen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass tatsächlich der Begriff der bestmöglichen Sicherheit wahrscheinlich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt eine Rolle spielen wird. Wir werden hier, also wenn man sich mal überlegt, wie ein Standortauswahlverfahren ablaufen wird, da wird man mit Sicherheit erstmal die Regionen identifizieren, wo überhaupt Wirtsgesteine da sind, in denen eingelagert werden kann, Salzsteine, Tonsteine beispielsweise. Wenn man diese Regionen identifiziert hat, wird sich die jetzt vorhandene weiße Landkarte vielleicht auf, sagen wir mal, 20% einengen. Und dann müssen in diesen Regionen, auch untereinander verglichen werden. Und da spielen dann Parameter eine Rolle, wie beispielsweise die Durchlässigkeit, die möglichst gering sein soll, wie beispielsweise, ob vulkanische Tätigkeiten in den Regionen zu erwarten sind, oder beispielsweise, ob junge Grundwässer da sind. All solche Parameter spielen dann eine Rolle. Das hat aber noch nichts mit der bestmöglichen Sicherheit zu tun, sondern die werden aufgelistet in einem Bewertungsschema und dann werden die Standortregionen eingeengt. Die tatsächlich bestmögliche Sicherheit spielt für mich an sich erst eine Rolle, wenn wir mal, sagen wir mal, drei Standorte übrig geblieben sind, die hinsichtlich allen Kriterien irgendwo ähnlich sind. Und dann muss im Detail abgewogen werden, welcher Standort die bestmögliche Sicherheit gewährleistet. Ich habe für mich immer den Begriff bestmögliche Sicherheit so definiert. Das ist für mich der Standort, bei dem der Einschluss der radioaktiven Abfälle dauerhaft bestmöglichst gewährleistet ist. Das ist jetzt eine relativ einfache Definition erstmal, aber die kann man für den Anfang ohne weiteres beibehalten, solange wir keine weiteren Detailparameter hier haben.
Herr Wenzel.
Darf ich noch einen Punkt anfügen? Welcher Standort die bestmögliche Sicherheit hat, kann nur im Zusammenhang mit dem Endlagerkonzept entschieden werden. Ja, das Endlagerkonzept muss vorliegen, sonst geht das nicht.
Herr Wenzel.
Ja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, zum einen würde mich noch mal interessieren, woran macht sich eigentlich, hatten sich ja einige von den angehörten Rechtsanwälten zu dem Begriff bestmöglich geäußert. Aber ansonsten ist mir noch nicht klar geworden, wo jetzt eigentlich substanzielle Kritik an dem Begriff herkommt. Ich will noch mal verweisen, ich habe das auch noch mal mitgebracht für die Geschäftsführung, auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Kalka. Das ist ja meines Erachtens der das Urteil, was sozusagen Urheberschaft hier für sich in Anspruch nehmen kann bei der Definition dieses Begriffes. Und wenn man sich das nochmal anguckt, insbesondere die Begründung, ist es nochmal sehr spannend, was das Gericht damals ausgeführt hat und was für eine Sicherheitshierarchie das Gericht hier gewählt hat. Zum einen ist man davon ausgegangen, ja, dass man mit dem 7.2 Absatz 3 Atomgesetz eine Norm hat, die für bestmögliche Sicherheit sorgen soll und dass das auch in § 1 Absatz 2 Atomgesetz ja so festgefügt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat damals noch mal abgehoben auf die drei Normen, hat die auch noch mal beschrieben, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, wo man in der Regel davon ausgeht, das ist das, was im Bergwerksbereich noch üblich ist, das ist sozusagen die unterste Kategorie. Dann Stand der Technik, das ist das, was im Industriebereich üblich ist, was auch kodifiziert ist in der Industrieemissionsrichtlinie. Und dann der Standard, der für den Atombereich gilt, nämlich der Stand von Wissenschaft und Technik, der höchste Standard. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals ausdrücklich auch Bezug genommen auf das Bundesemissionsschutzgesetz und hat sozusagen seine Definition auch daraus abgeleitet. Und dann ist auch interessant, wenn man sich heute anguckt, wie die Industrieemissionsrichtlinie zum Stand der Technik kommt, nämlich in einem komparativen Verfahren. Man guckt sich an, was gibt es auf der Welt an bestverfügbarer Technik. Das ist der Begriff sozusagen in der mittleren Kategorie. Vergleicht das miteinander, guckt, was ist das bestverfügbare Verfahren, was nach Stand der Technik heute schon zur Anwendung kommt oder zur Anwendung kommen könnte. Und das setzt auch, wenn man sich da auch diesen Passus in der Industrieemissionsrichtlinie anguckt, auf ein Verfahren, den sogenannten Sevilla-Prozess, wo diese bestverfügbare Technik identifiziert wird, zum Beispiel unter Begleitung von NGOs, die die Interessen der Umwelt vertreten. Die sitzen also selbstverständlich mit am Tisch oder Experten, die von den Verbänden, die die Interessen der Umwelt vertreten, benannt werden. Wenn wir uns das angucken, was wir heute für eine Praxis haben im Bereich der Feststellung des Standes von Wissenschaft und Technik, dann sind wir teilweise unterhalb dessen, was bei der Industrie heute selbstverständlich verlangt wird. Der KTA, der Kerntechnische Ausschuss zum Beispiel, da finden Sie im Internet noch nicht mal, wer da Mitglied ist. Geschweige denn, dass dort NGOs mit am Tisch sitzen, die die Interessen der Umwelt vertreten, also klassischerweise die Umweltverbände. Das ist dort schlicht und einfach nicht der Fall. Und insofern haben wir hier Nachholbedarf und müssen auch dort sicherstellen, dass der Stand von Wissenschaft und Technik tatsächlich zur Anwendung kommt. Und wenn schon bei der Anwendung des Stands und der Definition des Stands der Technik komparative Verfahren zur Anwendung kommen, dann umso mehr auch bei der höheren Sicherheitskategorie. Und das Gericht hat damals sehr wohl erkannt, was das für Schwierigkeiten auch aufwirft. Da heißt es zum Beispiel, diese Formel wirft freilich für die Behörden noch mehr Erkenntnisprobleme auf als die Formel vom Stand der Technik. Sie kommen, also die Behörden, bei sich widersprechenden Sachverständigengutachten in aller Regel nicht umhin, zu wissenschaftlichen Streitfragen Stellung zu nehmen. Und am Ende kommt das Bundesverfassungsgericht aber dann zu der Auffassung, dass bei § 7.2.3 Atomgesetz gute Gründe dafür sprechen, diese Verwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffs beizubehalten, weil es eben um den dynamischen Grundrechtsschutz geht und weil es immer darum geht, den jeweils besten Stand von Wissenschaft und Technik zum jeweiligen Zeitpunkt auch zu erkennen und dann in der Praxis umzusetzen. Und deswegen heißt es dann, sie hilft, den Schutzzweck des § 1 Nummer 2 Atomgesetz jeweils bestmöglich zu verwirklichen. Und insofern ist das auch der Bezugsrahmen, wenn wir über bestmöglich reden. Und alles, was man heute darüber diskutiert, sollte man immer auch vor dieser Blaupause sich angucken. Es geht deswegen kein Raum für Interpretationen, die glauben, man könnte hier auf komparative Verfahren verzichten. Das hieße sogar hinter den Stand der Technik zurückzufallen und das ist nach dem Gesetz schlicht und einfach nicht zulässig.
Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt Herrn Jäger und Herrn Seiler. Herr Jäger.
Ich hätte mal eine Frage an Herrn Appel. Herr Appel, Sie haben das Verfahren sehr anschaulich beschrieben, beziehungsweise ist auch in seiner Komplexität deutlich gemacht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Endpunkt des Verfahrens klar umrissen, nämlich dass am Ende der ausgewählte Standort einem Genehmigungsverfahren sich stellen muss und dann kommen die entsprechenden Überprüfungen oder Prüfungen, die dann nach dem Stand von Wissenschaft und Technik der notwendigen, der erforderlichen Vorsorge, wenn ich das jetzt schon mal gleich vorweggreifen kann, mit Blick auf Ihre Ausführung, Herr Minister Wenzel, die kämen ja dort zum Tragen. Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie schon eine gewisse Komplexität in diesem Verfahren sehen und auch ein gewisses Dilemma, aber doch so verstanden, dass es lösbar ist. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Meine Frage in dem Zusammenhang wäre dann, sehen Sie Alternativen zu einem solchen Verfahren? Wenn das nicht der Fall wäre und man keine andere Alternative hat, sich diesem Thema zu widmen, wäre dann nicht automatisch das Ergebnis, immer ganz am Ende mit dem strengsten Kriterien Stand von Wissenschaft und Technik bewertet, automatisch das bestmögliche Ergebnis, was man erzielen kann, weil man eigentlich gar keine anderen Alternativen hat, sich zu einem solchen Ergebnis hinzubewegen.
Nach meiner festen Überzeugung ist es methodisch vom Grundsatz her. Im Detail kann man sowohl darüber streiten, was dann jeweils in einer konkreten Situation dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. Das wird ja auch getan. Deswegen ist es auch immer richtig, daran zu erinnern, dass das eine sehr hohe Anforderung ist, der man dann auch folgen muss, worum man sich bemühen muss. Es ist sehr komplex, aber es ist lösbar, nach meiner Überzeugung. Wenn es nicht lösbar wäre, wäre nicht nur ich selber auf einem Holzweg auch in anderen Bereichen schon gewesen, sondern es wären dann ein ähnlicher Holzweg in anderen Verfahren, in anderen Projekten, die ein ähnliches Ziel oder sogar dasselbe Ziel, nur jetzt national unterschiedlich, unter unterschiedlichen gegebenen Randbedingungen und auch im Hinblick auf die Art der Abfälle im Detail. Also es gibt Ansätze dafür. Was sicherlich nicht ist, ist, dass der Stand von Wissenschaft und Technik sozusagen überall gleich festgegossen ist. Und es ist nicht immer zu unterscheiden, ob diese Unterschiede lediglich Ausdruck der unterschiedlichen Randbedingungen sind oder ob es eine unterschiedliche Interpretationsweise im Hinblick auf unser Thema hier im Einzelfall ist. Wenn man zunächst mal sich auf die erste Phase der eigentlichen Standortauswahl im Hinblick auf die materiellen Eigenschaften beschränkt, dann fällt auf, dass bei ähnlichen Gesteinstypen, ich nehme jetzt mal als ein Beispiel Tonstein, die herangezogenen Kriterien, um im Abwägungsprozess den besten auf diese Art und Weise identifizierbaren Standort tatsächlich zu identifizieren, dass die dazu verwendeten Kriterien sehr ähnlich sind. Sie sind nicht identisch, aber sie sind sehr ähnlich und es geht immer um dieselben Eigenschaften, Prozesse, die in diesem System stattfinden können oder eben nicht stattfinden sollen. Das, so gesehen gibt es eine Konvergenz. Das ist auch deswegen leicht verständlich, weil Herr Kuttler hatte einige Aspekte erwähnt, die erforderlich sind, um die Bedingungen, die Einschlussbedingungen zu erfüllen. Die sind dann überall gleich in Modifizierung durch Wirtsgestein und so weiter, aber im Prinzip sind es dieselben Prinzipien, die zugrunde liegen.
Michael Sahler.
Ja, also fangen wir mal bei KTA an. Ich sage hier jetzt mal, ich weiß, dass ich es öffentlich sage, ich bin froh, dass KTA bei der Endlagerung nicht mitzureden hat, weil KTA ist oft nicht Stand der Technik und auch nicht Stand von Wissenschaft und Technik. Aber es ist überhaupt nicht beabsichtigt, dass KTA-Regeln da eine Rolle spielen. Also insofern können wir das Streitfeld auf die Seite schieben. Denn die Regeln, die dort gemacht werden, sind für Reaktoren. Da kann man sich trefflich streiten. Wir haben unlängst in der Stellungnahme der Entsorgungskommission auch erklärt, dass eine bestimmte Regel nicht Stand von Wissenschaften und Technik ist. Der Streit läuft durchaus, aber...
Aber da muss man sie nicht anwenden, ne?
Ja, wir haben aber sowieso keine KTA-Regel, die fürs Endlager passt. Also das ist sozusagen der Trost. Deswegen brauchen wir die Debatte hier nicht zu führen. Wir haben natürlich ein komparatives Verfahren, sehe ich aus meiner eigenen Sicht genauso. Also wir kommen ohne Vergleich mit dem, was weltweit da ist, aber auch was weltweit diskutiert wird, weil Stand von Wissenschaft und Technik sagt ja nicht nur, was da ist, muss verglichen werden, sondern auch, was diskutiert wird, muss verglichen werden. Das ist ja mit dem Wissenschaft, wenn ich die Juristen richtig verstehe, so die Teilmenge, warum der Begriff auch und Wissenschaft beinhaltet. Aber wir sind in der Endlagerdiskussion, zumindest also in der Fachszene, waren wir eigentlich immer dabei, dass Stand von Wissenschaft und Technik gilt, wenn man jetzt die Diskussion der letzten 15 Jahre nimmt. Das Spannende ist, und da entfernen wir uns von der Praxis im Bundesemissionsschutzgesetz, also dort hat sich ja auch der Stand gegenüber 1976 und so, wo die maßgeblichen Erstformulierungen waren, ganz massiv weiterentwickelt. Aber in der Kerntechnik und speziell in der Endlagerdebatte hat sich auch massiv weiterentwickelt. Wir diskutieren ja nicht mehr darüber, dass wir einfach Techniken vergleichen, weil das wäre für die Endlagerung und das Risikoprofil und damit auch die Sicherheitsanforderungen nicht adäquat, jetzt da nur sozusagen Behälter zu vergleichen oder Einlagerungstechniken oder Verschlussbauwerke, weil die Sicherheit kommt sowieso nur von dem integralen Verhalten des Systems, soweit es materiell ist, also was in dem Bergwerk und Umgebung, in der Geologie passiert, aber auch, und da habe ich vorhin ja schon mal drauf hingewiesen, Sicherheit des Entscheidungssystems, des Befassungssystems, wenn man so ganz allgemein sagen will. Also wir bekommen selbst in der Umgebung, bei der, sagen wir mal, die sicherheitstechnischen und geologischen Fragen sauber geklärt sind, kommen wir nicht zur bestmöglichen Sicherheit, wenn nicht die Organisation das auch macht. Das war ja heute Morgen in der Tagesordnung, waren ja bestimmte Aspekte, die auch in die Richtung gehen, die da genauso wichtig sind. Wie sieht die Behördenstruktur aus? Wie sieht die Entscheidungsstruktur aus? Wo gibt es? Und da spielen natürlich auch die ganzen Sachen, die aus den EU-Prozessen, aus der Diskussion über die Integrierung verschiedener Meinungen, Anschauungsrichtungen kommen, dass das alles mitläuft. Also wir stehen vor einem sehr viel komplexeren Problem und deswegen sind halt die Vergleiche, wenn wir jetzt von in der konventionellen Technik sind, ist es jetzt auch wieder mit den Vergleichen eben nur begrenzt, weil das in bestimmten Horizonten übertragbar ist, aber in bestimmten anderen nicht. Und ich glaube, wir müssen, sind wir auch im anständigen Kommissionsendbericht schuldig, dann die verschiedenen Dimensionen auch rausarbeiten. Müssen wir gemeinsam rausarbeiten. Und wir werden ja vor dem Problem stehen, wenn wir das Verfahren durchgehen, müssen wir sagen, was ist bestmöglich. Also wir kommen mit den juristischen Definitionen, die da sind, die man vom Kalka-Urteil und anderen ableitet, kommen wir da nicht weiter, weil das viel, also nicht adäquat entwickelt ist für das, was man wirklich als technische und systemtechnische Anforderungen brauchen. Die Entwicklung müssen wir hier selbst machen. Da sehe ich auch kein anderes Gremium in Deutschland, was das integrieren kann, die verschiedenen Aspekte. Also die Arbeit müssen wir uns selbst anziehen. Jetzt ohne irgendwelchen juristischen Festlegungen zu widersprechen, bloß die sind viel zu allgemein, als dass die uns konkret weiterhelfen. Und ich glaube, wollte noch mal auf eine andere Dimension, die jetzt in den Diskussionsbeiträgen nicht rauskam, woher die Debatte speziell beim Endlagerung aus dem um das Bestmögliche noch mal geht. Das ist ja die Frage, ob es erlaubt ist, mit einer Auswahl aus der weißen Landkarte reinzugehen und zu sagen, dass innerhalb der Auswahl das Bestmögliche gesucht wird. Wenn die Erstauswahl, also es geht mir jetzt nicht um die letzten 2, 3, sondern um die ersten 30 in meinen beispielhaften Zahlen, dass die ersten 30 mit einer bestmöglichen Sicherheit, dass man auch die besten 30 jetzt erstmal da reingetan hat. Weil was da dahinter hängt, das ist für den Prozess ganz wichtig. Also für den Suchprozess, Entscheidungsprozess, auch den ganzen Entscheidungstrichter, bis man dann beim relativ bestmöglichen Standort ist. Wenn die Ansage gilt, dass die Erstauswahl sozusagen die Grundmenge ist, unter der man vorausgesetzt alle erfüllen die sicherheitstechnischen Anforderungen oder die Teil erfüllt die, dass man dann unter denen das Bestmögliche sucht. Das ist für den Prozess eine wichtige Frage, die auch die letzten 15 Jahre, also ich kenne da manche Kollegen aus der Kommission, die heute nicht da sind, die da viel philosophische Gedanken so rum oder so rum reingesetzt haben. Also wir müssen für uns klar bekommen, heißt das, dass wenn das Verfahren bei der Erstauswahl nach bestmöglichen Sicherheitsstandards in der umfassenden Form, wie ich es vorhin umrissen habe, passiert ist und unter den Standorten 2, 3 übrig bleiben, die alle Sicherheitsmaßstäbe erfüllen und dann noch den bestmöglichen unter diesen, ist damit das Verfahren abgeschlossen oder gibt es einen Zwang, zu beweisen, dass außerhalb dieses Systems, was man mit der Erstdefinition der umfassten Regionen hat, brauche ich noch mal einen Vergleich mit dem außerhalb dieses Systems von Standorten aus der Erstauswahl. Und da nach meiner Wahrnehmung hat sich die letzten 15 Jahre die Diskussion um was bedeutet bestmöglich ganz stark um diesen Aspekt gedreht. Das heißt, wir müssen im Endbericht auch eine Antwort dazu geben und eine klare philosophische Entscheidung haben.
Herr Jäger.
Entschuldigung, den letzten Satz, Herr Seiler, von Ihnen auf. Ich wollte eine Frage an Sie richten. Eine philosophische Entscheidung dazu treffen. Da sehe ich einen gewissen Widerspruch zu der Aufgabe, jedenfalls so, wie sie in unserer Tagesordnung definiert ist, eine Begriffsbestimmung bestmöglicher Sicherheit. Ich habe mich vor dem Hintergrund gefragt, ob das wirklich die Aufgabenstellung ist und ob die überhaupt lösbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe Ihre Ausführung gerade jetzt auch in eine solche Richtung verstanden. Wird es uns gelingen, hier in diesem Kreis oder erweiterten Kreis, wie auch immer, den Begriff bestmögliche Sicherheit so zu bestimmen, dass wir das einmal erledigt haben und dann ist gut und dann können wir die anderen Aufgaben erledigen? Ich habe da meine Zweifel. Herr Seiler, würde mich Ihre Einschätzung dazu interessieren. In dem Zusammenhang auch ein Hinweis, Herr Minister Wenzel. Ich habe Ihre Ausführung insofern ein Stück weit nicht verstanden, dass Sie ausführen und die Differenzierung in den verschiedenen Industriebereichen und Kernenergie, da gilt Stand der Regeln der Technik und hier Stand von Wissenschaft und Technik, da sehe ich überhaupt gar keine Diskussion, keine Notwendigkeit, das zu diskutieren, weil das außer Zweifel steht, also was wo angewendet wird. Hier geht es mehr um ein Verständnis der bestmöglichen Sicherheit. Und Herr Seiler, ist es so, dass wir sinnvollerweise diese Antwort erst geben können, nicht im Sinne einer Begriffsbestimmung, sondern im Sinne eines Verständnisses, wenn wir das Verfahren mal ausformuliert haben? Wenn wir sagen, wie könnte das Verfahren aussehen, von weißer Landkarte beginnend bis hin zu Start des Genehmigungsverfahrens. Und dabei sind ja jeweils Kriterien anzuwenden. Und die Kriterien sind ja Aufgabenstellung unserer Kommission. Wenn wir die mal definiert haben, die Kriterien, und das Verfahren definiert haben, dass man dann nochmal aufruft, ist das, was dann jetzt hier als Werk vor uns liegt, vom Verfahren mit den Kriterien an den verschiedenen Stellen, führt das dann zu dem Anspruch, dass wir bestmögliche Sicherheit realisieren?
Also ich würde es etwas differenzierter sehen. Das ist ja immer der Ausweg, wenn die Frage so einfach gestellt ist. Also ich halte es schon für ein philosophisches Problem, was wichtig ist und am Anfang auch stehen muss. Weil wenn wir über einen Such- und Entscheidungsprozess reden, und den soll man ja evaluieren, der im Gesetz vorgeschlagen ist, also müssen wir darüber reden, dann müssen wir eine Vorstellung haben, wie mit einem Prozess, wenn er idealtypisch durchgeführt wird, ist damit die bestmögliche Sicherheit zu erreichen. Und die beiden Alternativen, die ich in meiner Schlusspassage dargestellt habe, so wie der Prozess vorgeschlagen ist im Gesetz oder so wie er bei AKN in einer etwas anderen Form vorgeschlagen ist oder so wie das Schweizer Verfahren derzeit läuft, funktioniert das nur, wenn man sagt, wir gehen davon aus, dass wir an dem Prozess am Schluss das Bestmögliche unter denen, die wir in die Anfangsauswahl gestellt haben, reingetan haben. Ich sehe es trotzdem iterativ. Natürlich müssen wir in der Phase, wenn wir mal alle Kriterien durchgearbeitet haben, uns nochmal die Frage stellen, haben wir jetzt Kriterien gemacht, die gut genug und umfassend genug sind? Haben wir auch alle Themen angeguckt? Ich sage nochmal das Organisationelle zum Beispiel. Haben wir das auch angeguckt oder haben wir jetzt nur die geowissenschaftlichen Sachen angeguckt? Haben wir die Aufgabe, dass wir ein bestmögliches Verfahren machen, bei dem wir die Erstauswahl als die besten unter den Bekannten sehen? Und haben wir die Kriterien für die Einengung dann so gestrickt, dass am Schluss das Bestmögliche unter denen, die vorne in die Auswahl gekommen sind? Das sollten wir uns nochmal in der Endphase der Diskussion nochmal als Selbstevaluierung, wenn ich es mal so ausdrücken darf, nehmen, haben wir uns immer davon leiten lassen, dass wir jetzt die Hand ins Feuer legen können. Aus heutiger Sicht läuft der Prozess dann so, dass der Bestmögliche in der Erstauswahl mit drin ist und dass der Bestmögliche dann eben auch am Schluss des Einengungsprozesses rauskommt.
Ich habe mich mal selbst auch mit drauf gesetzt. Ich würde gerne mal zwei Punkte in dem Zusammenhang noch mit ansprechen wollen. Also der Grundgedanke, dass der Bestmögliche bei der Erstauswahl dabei ist, hat natürlich ein fatales Manko im Hinblick auf Fehlerkorrekturmöglichkeit und neue Erkenntnisse. Das heißt also, wenn ich sozusagen sage, die sind dabei und nur die werden weiter auf den bestmöglichen zugespitzt, habe ich, was Fehlerkorrekturmöglichkeiten betrifft, ein Manko oder ich habe es nicht richtig verstanden, dann wäre ich für erläuternde Darlegungen nochmal sehr dankbar. Also insofern glaube ich, haben wir da schon ein Problem, immer wieder auch die Rücksprungmöglichkeiten entsprechend sicherzustellen. Der zweite Punkt ist Wissenschaft und Technik. Geltende Erkenntnisse oder aktuell vorhandene Erkenntnisse und ich sage jetzt mal durchaus auch im Hinblick auf IED-Richtlinie, was heute sozusagen ein übliches Vorgehen und auch von der Beteiligungslage her ist, denke ich mal, erheben wir von den Umweltverbänden schon den Anspruch, sozusagen, dass das, was heute eigentlich in der üblichen Industrie Standard ist, dass das auch bei diesen Verfahren und bei diesen Fragestellungen entsprechend mit zur Anwendung kommt. Das heißt also, das ist für uns eigentlich auch eine grundsätzliche Voraussetzung. Ich denke, das entspricht auch dem, was Sie sagen. Davon gehen wir aus, dass es so ist. Es ist nur nicht gelebt, ne, in der Realität, sondern das ist davon entfernt. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, wie bekommen wir da Bewegung rein und was können wir dort verändern? Ich glaube, mit Blick auf die weitere Arbeit jetzt nützt es hier alles nichts. Wir brauchen sozusagen zunächst mal Ausführungen, Erkenntnisse, Vorschläge für Lagerkonzepte. Die sind ja eigentlich noch davor. Wir brauchen diese Kriterien. Also ich denke mal, die Frage der Lagerkonzepte und Kriterien sind grundlegende Elemente und Fragestellungen jetzt der AG3. Da wäre dann vielleicht auch so eine gewisse Arbeitsteilung zweckmäßig, dass genau an den Stellen jetzt gearbeitet wird und Vorschläge weiter vorangebracht werden. Aber ich glaube, was die Diskussion auch gezeigt hat jetzt, dass es da Änderungs- und Konkretisierungsbedarf im Gesetz gibt, also vor allen Dingen im Standortauswahlgesetz. Und ich denke, da wäre sozusagen dann die AG2 sozusagen gefordert, diesen Strang weiterzuentwickeln, wie eben, ich sag mal, dieses komparativ Gemeinte dann sich in einer deutlicheren oder klareren Formulierung im Stand AG auch widerspiegelt. Also das wäre für mich so ein bisschen die Aufgabenteilung jetzt nach einer gemeinsamen Diskussion heute. Wobei ich wäre jetzt wirklich dankbar, wie wir diese bestmögliche Lösung mit Blick auf Fehlerkorrekturmöglichkeiten und Neueinstieg vielleicht noch mal genauer fassen können. Aber da hast du vielleicht auch einen konkreten Vorschlag dran. Auf meiner Liste steht jetzt allerdings Herr Jäger und Herr Fischer, aber wir könnten vielleicht auch direkt die Antwort machen.
Also ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, dass ich nur ab und zu rede.
Okay, dann komm, stellst du dich hinten an. Habe ich jetzt auf meiner Liste Herrn Jäger, Herrn Fischer, Herrn Kuttler, Herrn Appel und dann Herrn Seiler. Ja? Okay, Herr Fischer.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Heute steht auf der Tagesordnung der Begriff bestmögliche Sicherheit. Wir haben in der Vergangenheit sehr häufig den auch vermischt mit der Frage nach dem bestmöglichen Standort. Und ich denke, an der Stelle müssen wir uns noch ein paar Fragen stellen bzw. beantworten, was wir denn damit meinen. Denn ich denke mal, wenn ich den Prozess, so wie ihn Herr Seiler beschrieben hat, aber teilweise auch wie ihn Herr Appel beschrieben hat, richtig verstanden habe, dann kann es durchaus sein, dass es mehrere Standorte am Ende gibt, die die Kriterien, die wir anlegen wollen, für die bestmögliche Sicherheit erfüllen. Wenn das so ist, dann gut, dann haben wir auch noch eine Chance, einen bestmöglichen Standort zu finden, indem wir andere Kriterien noch darüber legen, die nicht unbedingt sicherheitsrelevant sind und zu einer Entscheidung kommen. Wenn das nicht so wäre, wenn also nur ein Standort bestmögliche Sicherheit am Ende gewährleisten können, dann brauchen wir über einen bestmöglichen Standort nicht mehr zu reden, denn dann ist es der. Insofern, denke ich mal, müssen wir an der Stelle erstmal, glaube ich, eine gewisse Klarheit schaffen. Wichtig erscheint mir auch das, was Herr Appel gesagt hat, es ist ein schrittweiser Prozess. Und Herr Seiler, Sie haben das ja auch in der Weise beschrieben, wir kommen zu einer Einengung. Das heißt, wir müssen am Anfang den Kriterienkatalog, den wir anwenden, um die Erstauswahl zu treffen, so fassen, so breit gestalten, dass wir in dem Sinne, wie Herr Brunsmeier gerade nachgefragt hat, den Bestmöglichen auch damit drin haben. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, dass das möglicherweise nicht gelingt, aber das ist, glaube ich, die Frage an die Fachleute in der Runde, dieses eben so zu gestalten, dass wir das abgedeckt haben. Und dann ist dieser schrittweise Prozess aus meiner Sicht ja dadurch geprägt, dass wir in der Konkretisierung der Kriterien, die wir anwenden wollen, immer weiterkommen in einer Reduzierung oder zu einer Reduzierung von Standorten, denen wir die bestmögliche Sicherheit attestieren, sodass wir am Ende eben zu dieser begrenzten Anzahl kommen, die dann die Kriterien der bestmöglichen Sicherheit erfüllen und von denen wir dann ausgehen können, dass wenn wir weitere Detailuntersuchungen machen, auch mit anderen Kriterien, dann daraus den besten Standort machen können. So wäre mein Bild, dass dieser Prozess insgesamt aussehen kann. Und nicht ein Bild, dass man eben ständig in einer vollständigen Breite alle Kriterien immer wieder anwendet und immer wieder schaut, ob denn tatsächlich die Ersteinschätzung, dass die Erstauswahl richtig war, nach wie vor gültig ist. Das sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Unterschiede, dass man auf der einen Seite in einem kanalisierten, einengenden Prozess am Ende zu einem Ergebnis kommt durch unterschiedliche Anwendung von Kriterien, im anderen Fall in einer unübersichtlichen Form immer wieder Kriterien anwendet auf dieselben Standorte, aber eigentlich Schwierigkeiten hat zu sagen, was ist denn am Ende eigentlich das wichtige und das entscheidende Kriterium. Insofern ist aus meiner Sicht die Frage bestmögliche Sicherheit die erste, die wir beantworten müssen, und dann aus der heraus am Ende kommen wir dann zum bestmöglichen Standort. So würde ich das Verständnis haben.
Herr Kutler, bitte.
Ja, der Begriff bestmöglich beinhaltet sozusagen letztlich ein Superlativ. Wir wollen das Beste in jeder Hinsicht hier haben. Und von dem Begriff, ich weiß nicht, ob wir uns hier nicht auch etwas unter Druck setzen lassen. Hier steht in der Begründung zum Standortauswahlgesetz: Es wird ein vergleichendes Standortauswahlverfahren neu eingerichtet, das auf die Ermittlung des im Hinblick auf die Sicherheit bestmöglichen Standortes in Deutschland gerichtet ist. In der ersten Auswahl wäre ich schon zufrieden, wenn wir schon mal zu möglichen Standorten kommen, die alle Sicherheitskriterien erfüllen. Also nicht den bestmöglichen, sondern erstmal, dass wir mögliche Standorte finden. Und das wollen wir ja auch, indem wir Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien festlegen. Und wenn wir hier erstmal, ich sag mal, 3 oder 5, vielleicht auch 15 Standorte gefunden haben, die in denen theoretisch ein Endlager errichtet werden könnte, dann können wir uns überlegen, welches hier jetzt der Standort ist mit der bestmöglichen Sicherheit. Und dann kommen natürlich alle Abwägungskriterien rein, die Herr Appel beschrieben hat und die Sie auch beschrieben haben, zusätzlich zu geowissenschaftlichen Kriterien noch weitere organisatorische Kriterien. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir jetzt in dieser sehr frühen Phase tatsächlich bis ins Letzte genau definieren müssen, was bestmöglich ist. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich einer weiteren Präzisierung im Gesetz tatsächlich bedarf. Weil zuerst müssen wir erstmal die Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien festlegen. Dann müssen auf dieser Grundlage die möglichen Standorte identifiziert werden. Dann müssen für die möglichen Standorte Endlagerkonzepte aufgestellt werden. Und dann muss unter Berücksichtigung der Standorte mit den Endlagerkonzepten entschieden werden, was der bestmögliche Standort ist. Das wird aber erst in einigen Jahrzehnten, vielleicht sagen wir mal in 2 Jahrzehnten der Fall sein.
Detlef Appel.
Aus meiner Sicht kann bestmöglich nur bestmöglich im Rahmen eines bestimmten Verfahrens heißen. Ansonsten sprechen wir von absolut best, und einen solchen Standort kann man nicht finden, oder wenn man ihn findet, wird man nicht erkennen, ob es der beste ist. Es kann auch nur Zufall sein. Man kann ihn nicht systematisch finden. Deswegen bezieht sich bestmöglich nach meinem Verständnis immer auf das Verfahren. Wie das im Einzelnen ausgestaltet ist und welche Qualität im Hinblick auf Zielgerichtetheit und Umfassendheit, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich möchte noch mal auf 2 Punkte eingehen. Ich glaube, Herr Fischer hat das angesprochen. Selbstverständlich, nach meinem Verständnis jedenfalls, haben alle Kriterien, die im Rahmen eines solchen Auswahlverfahrens angewendet werden, auch durch das ganze Verfahren hin Gültigkeit. Es sei denn, dass sich herausstellt, dass das schlicht und einfach nicht erforderlich ist. Deswegen besteht auch die Verpflichtung, in jedem Arbeitsschritt zu überprüfen, ob neue Erkenntnisse jetzt zu einer Änderung in früheren Arbeitsschritten geführt haben. Das ist ein einfaches Instrument, um einen Rücksprung auch im Sinne von Fehlerkorrektur einzubauen. Aber es ist sicherlich nicht alles, an was man im Zusammenhang mit Fehlerkorrektur denken kann. Das wäre, darüber müsste man noch mal gezielt danach denken. Aber dieser Schritt ist in fast allen, um das noch zu ergänzen, in fast allen Auswahlverfahren, die im Moment laufen oder kurz vor der Umsetzung stehen oder kurz vor dem Beginn stehen, Bestandteil des Verfahrens. Das ist dort vorgesehen. Ich möchte aber noch mal auf etwas zurückkommen, was ich eingangs gesagt habe. Das geht so ein bisschen unter. Das Problem, das damit verbunden ist. Und das ist auch ein Teil der Diskussion, auf die Herr Seiler hingewiesen hat. Das sind die unterschiedlichen Maßstäbe. Die während des eigentlichen Auswahlverfahrens geht es um Kriterien, die sich auf die materiellen Eigenschaften von Standorten beziehen. Und in der Endphase geht es um die Anwendung eines Kriteriensystems, strahlenschutzbezogen und so weiter, das eher abstrakten Charakter hat. Und die Diskussion in der Vergangenheit ist nach meiner Wahrnehmung diejenige gewesen, ob man in diesem letzten Schritt bestmöglich genauso verstehen muss, wie ich das eben artikuliert habe, nämlich immer in jedem Schritt den Besten und damit auch in einer beschränkten Menge, oder ob, wenn eine bestimmte Anforderung eingehalten ist, ob das nicht egal ist. Das wäre für mich nicht hinnehmbar in einem solchen Verfahren, das bestmöglich heißt. Wenn man denn dazu käme, ein bestimmtes Niveau von Sicherheit zu definieren, das, wenn es eingehalten wird, dann auch Genüge wäre und darüber wäre es egal, dann wird das üblicherweise in solchen Auswahlverfahren oder in der Vorbereitung solcher Auswahlverfahren interpretiert als ein Spielraum, den man gewonnen hat, um auch andere Aspekte als die Sicherheit in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, weil man dieses Mindestmaß mit Einhaltung dieses Niveaus erfüllt hätte. Nach meiner Interpretation, nach meinem Verständnis, und das entspricht im Übrigen auch der Umsetzung der Verfahren, selbst wenn sie anders gestrickt waren. In der Schweiz gibt es, da ist gerade eine Einengung erfolgt am Ende des letzten Jahres und veröffentlicht worden Ende Januar. Da spielte das Verfahren befindet sich in der zweiten von drei Etappen. Sollte der Entscheidungsmaßstab, der eigentlich am Ende vorgesehen war, schon mal eine Rolle spielen. In der Praxis zeigt sich, dass das nicht der Fall ist, weil die Menschen wollen nicht dieses Maß von irgendwie, sondern sie wollen tatsächlich das Beste. Und tatsächlich werden diejenigen Standorte jetzt zunächst verfolgt, wenn es dabei bleibt, das ist ja in der Diskussion erst, die am besten die materiellen Kriterien erfüllen und nicht dieses theoretische Maß an Sicherheit. Das heißt, der Spielraum, den man ursprünglich gedacht hatte zu bekommen, steht nicht zur Verfügung, weil die Betroffenen und auch andere es nicht haben wollen. Also von daher, das ist auch einer der Hintergründe, warum ich sage, wenn bestmöglich, dann verfahrensbezogen und zwar in allen Schritten.
Ja, danke nochmal für den wichtigen Hinweis. Michael Seiler.
Ja, also die Frage Rücksprung. Was bedeutet Rücksprung eigentlich im Verfahren? Also wenn ich an das Gesagte anknüpfe, dann fange ich mit den 30 Standorten an. Ich gehe in die nächste Verfahrensstufe, da bleiben von mir aus 20 oder was auch immer übrig. Ich sage es jetzt abstrakter. Und von den 10, die rausgeflogen sind, sind manche rausgeflogen, weil man in der zweiten Beurteilungsstufe gesehen hat, dass die nicht geeignet wären, also auch die Mindestanforderungen nicht erfüllt haben. Die fliegen endgültig aus dem Topf raus. Mal angenommen, für 6 wird festgestellt, die sind aufgrund der zweiten Vertiefung der Untersuchung sind doch nicht geeignet, obwohl man bei der ersten Stufe gedacht hat, die sind geeignet, dann sind die 6 definitiv raus. Die anderen 4 würden die Mindestanforderungen erfüllen, aber würden halt mit den vertieften Kriterien in der zweiten Stufe doch nicht unter die 20 im nächsten Auswahlschritt stehen. Die 4 wird man aber stehen lassen. Und jetzt nach dem gleichen Modell würde man ja durch alle Stufen bis in die letzte Entscheidung gehen. wenn ich jetzt keine Zweifel bekomme bis zum letzten Entscheidungsschritt, also wo der eine Standort festgelegt wird, dann muss es erstens so sein, dass man eine ganze Reihe von Standorten nach wie vor hat, die die Mindestanforderungen auf jeden Fall erfüllen, bei denen auch im Schritt der weiteren Untersuchungen keine neuen Kenntnisse aufgetaucht sind, die sagen, im Nachhinein sehe ich, dass es doch nicht die Mindestanforderungen erfüllt. Die sind alle im Topf, aber unter auf verschiedenen Ebenen des Siebs hängen geblieben. Wenn ich jetzt zu dem Ergebnis komme, dass mein bester Standort am Schluss des Auswahlverfahrens in Ordnung ist, dann gibt es keinen Rücksprung. Wenn ich jetzt in der letzten Stufe, da habe ich nur noch zwei gehabt, die untersuche ich sehr vertieft und stelle fest, bei beiden sind jetzt durch die Vertiefungsstufe, die ich in der letzten Auswahlstufe habe, hat sich herausgestellt, beide passen nicht. Würden also nach den Kriterien endgültig rausfliegen aus der Auswahl. Dann springe ich eine Stufe, nach meinem Verständnis, eine Stufe zurück. Und da sind ja ein paar übrig geblieben, die dort ausgesehen haben, wie wenn sie die dortigen Anforderungen erfüllen, aber weniger gut als die zwei, die man in die Endauswahl genommen hat. Dann springe ich nochmal zurück in diese Menge und ziehe die eine Stufe weiter und gucke, ob es funktioniert nach heutiger Kenntnis. Wenn es da auch nicht funktioniert, dann wäre sozusagen der Rücksprung eine Ebene weiter zurück. Das heißt, aus der Auswahl, die ich ursprünglich getroffen habe, also in dem ersten Schritt, da wo meine 30 immer als Zahl kommt, da würde ich mich eigentlich erst gezwungen sehen, rauszugehen, wenn ich definitiv für alle 30 festgestellt habe, dass sie weder die Mindestanforderungen noch die bestmöglichen Anforderungen erfüllt haben. Also der Rücksprung ist sozusagen nicht die Hauptaktion, sondern es ist die Hilfsaktion, wenn ich in einer Entscheidungsstufe anstatt auf ein oder zwei Positive auf null Positive komme. Also das ist auch die Rolle dabei. Und die Kunst nochmal, weil du vorhin gefragt hast, mit den 30 jetzt in meiner Beispielszahl, wir müssen die Kriterien so gut machen und die Verpflichtung haben wir nach Stand von Wissenschaft und Technik, dass wir aus heutiger Sicht sagen, wenn man mit den Kriterien drangeht, kriegen wir die 30 interessantesten Standorte, ich sage es jetzt mal bewusst interessantesten, die in der Republik zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt nach 20 Jahren wegen Fortschritten in der Geologie feststelle, dass das alles Mist war, dann muss ich das Verfahren ein bisschen übergeordnet in Frage stellen. Aber das halte ich für selbstverständlich, wenn man Hinterfragen das Verfahren aufbauen. Aber erstmal sind wir in der Verpflichtung zu sagen, mit dem und dem Kriteriensatz und Vorgehen und Einbeziehung von allen möglichen Mitspielern, das, was Stefan Wenzel immer zu Recht erwähnt, also dass das Entscheidungsverfahren vernünftig ist, dass die Kriterien vernünftig sind, dass sozusagen sowohl das Fachliche als auch das Einbringen der Verschiedenen vernünftig ist. Das müssen wir mit dem Kommissionsbericht hinstellen, dass wir sagen, aus heutiger Sicht, nach bestem Wissen und Gewissen, ist das brauchbar. Also die Verpflichtung haben wir aus meiner Sicht einfach.
Herr Wenzel.
Wenn man, ich sag mal, ich glaube, wir sind mit dem Begriff, der hier im Gesetz steht, in Paragraph 1, sag mal, mit einer sehr guten Formulierung unterwegs. Sie leitet sich ab aus der Rechtsprechung und da ist das Kalker-Urteil ein ganz maßgebliches für. Und die Frage ist jetzt, wie füllen wir das mit Leben? Wenn man sich nochmal anguckt, was damals das Gericht gesagt hat zum Stand der Technik, dann heißt es dort, die Behörden müssen in die Meinungsstreitigkeiten der Techniker eintreten, um zu ermitteln, was technisch notwendig, geeignet, angemessen und vermeidbar ist. Und bei Stand von Wissenschaft und Technik heißt es, es muss diejenige Vorsorge gegen Schäden getroffen werden, die nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen für erforderlich gehalten wird. lässt sie sich technisch noch nicht verwirklichen, darf die Genehmigung nicht erteilt werden. Die erforderliche Vorsorge wird mithin nicht durch das technisch gegenwärtig Machbare begrenzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr weitgehender Anspruch. Und die Frage ist, wie kommt man dann dahin? Und da, glaube ich, kommt man tatsächlich nicht an dem vorbei, was Herr Appel beschreibt als verfahrensbezogen in allen Schritten oder auch prozedural. Weil niemand sozusagen in der Lage ist, den objektiv Besten mit dem Zeigefinger auf der Landkarte zu identifizieren, wird man auf solch ein verfahrensbezogenes Modell zurückkommen müssen und in allen Schritten daran arbeiten, diese Kriterien zu erfüllen. Und wenn man das als einen Maßstab nimmt, prozedural, ist aus meiner Sicht ein zweiter zum Beispiel ein essentieller, die Frage der Transparenz, weil nur dann kann ich sozusagen immer auch im Guten und im Schlechten vergleichen, was gibt es beispielsweise in anderen Ländern, was ist da schon mal schiefgegangen, aber was ist da auch gut gegangen, wo gibt es den Wissenschaftler Y und den Wissenschaftler X, der, sag ich mal, immer auch im Widerstreit der Meinung möglicherweise steht. Ich muss mir beide Meinungen anhören und muss dann zu einer Abwägung kommen und einschätzen, was ich für, sag ich mal, belastbarer halte aus nach menschlichen Ermessen. Also diese komparative Komponente. Die reversible Komponente, das ist eben auch die Bereitschaft, in Zweifel einen Schritt zurückzugehen, wenn ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Dazu kommt aus meiner Sicht die Frage der glaubwürdigen Institutionen und das, was wir Checks and Balances nennen. Wir haben ja in allen gesellschaftlichen Entscheidungen, die wir sonst haben, haben wir auch mindestens 5 Institutionen. Wir haben eine Legislative, wir haben eine Exekutive, wir haben eine Judikative, wir haben eine freie Presse und wir haben eine Zivilgesellschaft. Also wir haben 5 unterschiedliche Instanzen, die für Checks and Balances sorgen. Sowas brauchen wir letzter Konsequenz auch hier. Wir brauchen Regeln, die vorab bekannt sind, aber wir können sie nicht vorab bis ins letzte i-Tüpfelchen definieren. Weil das ist ja die Schwierigkeit, die das Gericht wieder beschreibt, warum sie am Ende sagen, ja, und der unbestimmte Rechtsbegriff erlaubt uns eben auch den dynamischen Grundrechtsschutz. Wenn wir heute alles festschreiben würden, würden in 20 Jahren unsere Nachfolger sagen, was haben die denn da gemacht? Das entspricht doch dem gar nicht, was heute möglich ist. Und insofern befinden wir uns da schon in einem sehr schwierigen Prozess. Aber ich glaube, man kann es über so ein prozedurales Moment am Ende auch beschreiben, wie es gehen kann.
Detlef Appel.
Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf den Begriff bestmöglich. Das sollte vorhin schon ein Beitrag sein, aber dann hat sich das oder ist das überholt worden durch etwas, wozu ich mich äußern wollte. Bestmöglich bezieht sich auf das Konzept oder auf die Anforderungen, die man an die Endlagerung schlechthin stellt. Und das ist in unserem Falle AKN und gilt inzwischen auch woanders. Das ist der Einschluss der radioaktiven Stoffe, die innerhalb von 1 Million Jahre nicht den Einschlussbereich verlassen sollen. Das ist das Ziel, darauf müssen die Kriterien ausgerichtet sein und das ist auch am Ende der Maßstab, an dem das zu messen ist. Nur um das nochmal zu sagen, dass man das durchaus klar beschreiben kann. Ich möchte noch im Hinblick auf das Verfahren und die Probleme, die sich mit Rücksprung oder mit Notwendigkeit Rücksprung ergeben. Herr Seiler hat das eben am Beispiel eines Verfahrensschrittes oder der Verfahrensschritte beschrieben. Dann geht man zurück und nimmt dann 2, die man vorher nicht berücksichtigt hatte, auf. Dahinter verbirgt sich eine Regelung, die etwas damit zu tun hat, dass man in dem Moment, wo man eine Entscheidung in eine Auswahlentscheidung in einem konkreten Verfahrensschritt treffen muss, nicht davon ausgehen kann, dass man tatsächlich sicher sein kann, alle dafür erforderlichen Informationen in der dafür erforderlichen Qualität zu haben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, am Anfang eines solchen Verfahrens darüber nachzudenken und das dann auch regelmäßig zu überprüfen, ob denn die Informationen überhaupt ausreichen, um eine Entscheidung im Sinne bestmöglich in einem konkreten Verfahrensschritt zu treffen. Nach meiner Erfahrung ist das einer der größten Fehler und der häufigsten Fehler, die gemacht werden, dass nämlich solche Erfahrungen eben nicht gleichwertig, nicht gleiche Menge, sondern im Hinblick auf die Aussage vorliegen.
Ja, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Wortmeldungen, wenn ich mich umschaue. Herr Steinkämper.
Nicht, dass ich den Ehrgeiz hätte, jetzt unbedingt auch prominent im Protokoll zu diesem Punkt zu erscheinen, aber auf einen Punkt möchte ich doch nochmal herausgreifen, weil er möglicherweise etwas unterschiedlich diskutiert wurde. Also Stichwort bestmögliche Sicherheit, Schadensvorsorge, § 7, Absatz 2, Nummer 3. Ist ja alles vieles gesagt worden, Kalka-Entscheidung, alles, da ich damals das Verfahren auf Bundesseite betreut habe, ist mir das noch gut erinnerlich. Was ich aber noch mal betonen möchte, ist, dass mit Blick auf den Gegenstand, um den es hier geht, nämlich ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, das Ganze im Vergleich zu allfälligen kerntechnischen Einrichtungen, wie beispielsweise Kernkraftwerken, einen eminent, prominent hervorgehobenen, extraordinären Standortbezug hat. Weil der Standort ist letztendlich, und das, was unterhalb der Oberfläche ist, das entscheidende Kriterium oder ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit der Anlage am oder unterm Standort. Und deshalb meine ich, das ist aber auch kein Widerspruch zu dem, so wie ich die Diskussion hier verstanden habe, aber ich wollte es noch mal betonen, deshalb meine ich, dass dieser Standortbezug ein wesensimmanentes Element unserer Diskussion ist und auch bleiben muss.
Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis auf den Standort und den Standortsbezug. Ich denke, es war jetzt erstmal sehr richtig und wichtig, dass wir uns nochmal grundsätzlich mit diesen Fragestellungen ausgetauscht haben. Ich denke, das war auch sehr gut jetzt in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen den beiden AGs, weil wir gucken ja so ein bisschen vom Gesetz, die AG 3 eher so ein bisschen vom Konzept oder von den Kriterien. Und insofern, glaube ich, war das gut, dass wir das heute so gemacht haben. Mir wäre jetzt noch wichtig, dass wir vielleicht so ein bisschen noch über das weitere Verfahren, das weitere Vorgehen im Zuge der Arbeit der Kommission und der AGs uns noch austauschen und verständigen. Also für mich ist wesentlich erstmal klar geworden, dass mit die wichtigsten Voraussetzungen für die weitere Diskussion um dieses Thema aus der AG 3 die Lagerkonzepte und die Kriterien sind. Die sind, denke ich, Voraussetzung für weitere Überlegungen, was das mit Blick auf das Gesetz betrifft. Insofern wäre mein Verfahrensvorschlag, dass wir nach der Diskussion heute diese beiden Fragestellungen, Lagerkonzepte und Kriterienentwicklung in die AG 3 sozusagen verweisen und bitten, sich da zeitnah und zielgerichtet mit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und dass wir, sobald da erste Vorstellungen und erste Ergebnisse vorliegen, wir dann nochmal auf dieser Basis uns in der AG 2 mit den daraus resultierenden Anforderungen, Notwendigkeiten auf gesetzlicher Ebene nochmal auseinandersetzen und beschäftigen. Und das dann vielleicht auch nochmal abschließend gemeinsam diskutieren, weil ich denke, da ist ja auch ein gemeinsames Interesse ausschließlich an diesem Thema dran. Ich glaube, dass die Kommission gefordert ist, sich dazu eine Meinung zu bilden, eine Position zu erarbeiten. Das hat die Diskussion heute auch deutlich gemacht. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe der Kommission, vielleicht nicht für die kurzfristige Evaluierung, aber auf jeden Fall für den Abschlussbericht. Das heißt also, dass wir an dem Thema entsprechend dranbleiben. Die Kommission muss sich dazu eine Meinung bilden. Und ich glaube auch, meine Wahrnehmung, dass wir auch im Stand AG dazu Präzisierungsmöglichkeiten, glaube ich, gemeinsam erarbeiten werden und können und auch sollten. Und dass wir auch dazu Präzisierungen im Stand AG sozusagen dann für den Abschlussbericht als Vorschlag mit auf den Weg bringen. Das wäre jetzt mal so mein mein Fazit und meine Zusammenfassung für das weitere Vorgehen. Bin aber jetzt gerne offen, wenn es noch Vorschläge fürs weitere Vorgehen gibt, wie wir an dem Thema dranbleiben, das auch entsprechend zu ergänzen. Michael.
Also vom Prinzip her sehe ich die Arbeitsteilung, also die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, auch in einer sinnvollen Weise. Ich denke noch mal vom Endbericht her, mache ich ja die ganze Zeit schon. Wir sollten uns überlegen, ob wir dafür ein extra Kapitel brauchen. Also mein Plädoyer wäre ein philosophisches Kapitel, ja, indem man sozusagen den philosophischen Ansatz noch mal hinschreibt, weil ich habe es einfach nach im AKN-Bericht haben wir es eigentlich versäumt, obwohl wir da viele Sitzungen lang drüber diskutiert haben, das noch mal genau darzulegen, was dann viele Nachfolgediskussionen gegeben hat. Also das wäre mit ein Argument.
Ja. Also was versteht man unter philosophischen Kapitel?
Also philosophisch denke ich, ja, vielleicht ist es wieder so ein bisschen seilerscher Ausdruck, ja. Da leiden manche Leute drunter. Also philosophisch ist für mich dann was, wenn man das für den konkreten Fall sehr allgemeingültig darstellt und ableitet und darstellt, wie es zusammenhängt. Also wir brauchen ja extra Kriterienkapitel, wir brauchen extra Verfahrenskapitel. Die bestmögliche Sicherheit empfinde ich so ein bisschen als philosophische Frage auch aus der Gesellschaft raus. Macht ihr jetzt wirklich was, bei dem das so gut wird, wie man es überhaupt machen kann? Und deswegen wäre das ein Kapitel, was jetzt vielleicht mit Ausnahme der Schlussfolgerungen für die Evaluierung, also für Umformulierungen im Gesetz, sonst mehr allgemein hat und Bezug in eine ganze Menge andere Kapitel. Aber damit man an einem Ort eben die Fragestellung beantwortet, das ist so ein bisschen mit dem, wenn ich es mal versuche zu umschreiben, was ich jetzt mit philosophischem Kapitel gemeint habe. Also Schlussvorschläge, soweit sie jetzt evaluierungsmäßig kommen, kann man da direkt anhängen. Sonst muss man sich halt viel auf andere Kapitel beziehen, weil es würde jetzt zum Beispiel keinen Sinn machen, auf ein Kriterienkapitel zu verzichten, sondern wir müssen ein entwickeltes Kriterienkapitel haben. Wir müssten aber in diesem Kapitel bestmögliche Sicherheit darstellen, was die Kriterien für eine generelle Rolle dafür spielen, um diese bestmögliche Sicherheit zu garantieren und zu bekommen. Also den Unterschied hatte ich jetzt einfach mal ein bisschen im Hinterkopf.
Mit Blick auf eine weitere Diskussion, die in der AG 2 läuft, also Stichwort Arbeitszeit der Kommission, gibt es aus dem Blickwinkel der AG 3 sozusagen eine absehbare Zeitperspektive, wann eine erste Rückspiegelung in die AG 2 stattfinden könnte, damit wir auch unsere Arbeitsplanung und Zeitplanung da so ein bisschen drauf abstellen können?
Also ich gehe ja, hatte ich ja auf dem letzten Plenum auch klar gesagt, ich gehe davon aus, dass wir am 30.06.2016 abgeben, also dass wir die Verlängerung, die im Gesetz ist, nutzen. Gründe brauchen wir jetzt, hatte ich ja damals schon für meine Überlegung dargelegt, aber wir sollten am 30.06. fertig sein. Und unter der Voraussetzung, wir haben bei uns in der AG 3, haben wir so ungefähr 5 Pakete, das werden wir ja nächste Woche darstellen, die wir als zentrale Arbeitspakete haben. Und da ist das dritte Arbeitspaket die naturwissenschaftlichen Kriterien, das vierte Arbeitspaket die anderen Kriterien, also ob sie jetzt sozioökonomisch oder wie, ob wir sie am Schluss anders benennen. Und da müssten wir... Also müssen wir vielleicht nicht völlig finalisiert haben, aber da müssen wir schon ganz gut durch sein, weil wir uns da ja auch immer den Prozess als Folie im Hintergrund überlegen, wo die Kriterien, die setzen ja an unterschiedlichen Stellen dann ein. Das heißt, wir haben jetzt zweimal über Kriterien diskutiert. Nee, einmal. Du hast deine Anfangspräsentation gemacht, Detlef. Also ich würde mal sagen, vor 3 oder 4 Diskussionen jetzt von beiden, also von sowohl von den naturwissenschaftlichen wie von den anderen Kriterien, würde man jetzt nicht unbedingt mehr zurückspiegeln können als jetzt. Das heißt, wenn wir mal peilen, wir haben ungefähr jeden Monat eine Sitzung. Das heißt, nach der Sommerpause wäre eine Zurückspiegelung vielleicht möglich. Da müssen wir uns vielleicht kurz vor der Sommerpause nochmal überlegen. Aber es wäre auf jeden Fall noch was hier richtig in die Arbeit eingehen kann, nicht in der Schlussphasenhektik untergeht.
Ja, vielen Dank. Ich habe für mich nach der Sommerpause mal so festgehalten, dann würden wir das in unsere Arbeitsplanung auch so mit aufnehmen. Ich schaue in zufriedene oder mehr oder weniger zufriedene Gesichter. Erschöpft den Begriff habe ich jetzt vermieden. Und würde auch sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannende Diskussion heute. Ich glaube, es war gut und richtig und wichtig, dass wir uns zu dem Punkt ausgetauscht haben. Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen oder inhaltlichen Punkte mehr gibt, würde ich den Tagesordnungspunkt damit schließen, aber natürlich auch gerne der AG 3 noch ein Schlusswort geben.
Ja, kurz vor dem Schlusswort, Herr Steinkämper, Sie haben mir doch unlängst noch mal zu einem anderen Thema geschrieben, oder ich glaube auch beide Vorsitzende zusammen, wo Sie den Wunsch hätten, dass man das erstmal in der AG 3 behandelt. Wenn Sie da vielleicht noch mal, nachdem ja mindestens jetzt 5 Mitglieder der AG 3 da sind, wenn Sie das vielleicht, das ist ein anderer Punkt als der, aber nachdem wir gerade gemeinsame Sitzungen haben, wäre es ja für die Übermittlung ein bisschen besser. Ja. Nee, Sie wissen ja, was es ist, Herr Steinkämper.
Wie nennt sich die Produktkriterien oder wie heißt das nochmal? Datenerfassung, ne?
Ja, ich habe meinen Rechner nicht dabei. Ohne meinen Rechner bin ich manchmal aufgeschmissen.
Also ich versuche es jetzt mal. Ich versuche mich nochmal mit letzter Anstrengung zu sammeln. Sie, Herr Minister Wenzel, hatten ja bei verschiedenen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, erforderliche Daten in der erforderlichen Zuverlässigkeit, zeitgemäß und entscheidungsrelevant zur Verfügung zu haben. Und das bezieht sich auf die Unterlage, die der BMU vorbereitet hat, insbesondere auch vorbereitet hat mit Blick auf die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie. Und in dem Zusammenhang war die Frage aufgetaucht, wie verteilen wir denn die Arbeit sinnvollerweise auf die verschiedenen Arbeitsgruppen? Unter normativen Gesichtspunkten ist das sicherlich ein Thema, was diese Arbeitsgruppe 2 interessieren sollte und muss und womit sie sich zu befassen hätte. Was nicht so gut hier aufgehoben wäre, denke ich, wären die Erörterung der fachlichen Kriterien, die aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, sage ich, sicherlich vorgreiflich bei der AG 3 zu Hause sein sollten und dort bearbeitet werden sollten. Und bei der Frage der fachlichen Kriterien ist mit zu untersuchen und zu beurteilen, welches sind denn überhaupt unter dem Gesichtspunkt Entscheidungsrelevanz Daten, die besondere Bedeutung haben. Nicht alle Daten haben dieselbe Bedeutung und man muss schon sich überlegen, ob man nicht differenzieren soll zwischen mengenmäßigen Daten und qualitativen Aspekten. Qualitative Aspekte beispielsweise unter Einschluss bestimmter Parameter, strahlenschutzrechtlicher, toxischer, wie auch immer Parameter. Und damit verbunden ist auch die Frage der Verfügbarkeit solcher Daten, die typischerweise natürlich betreiberseitig verfügbar gemacht werden müssen und sollen. Und es gibt nicht nur eine Art von Betreiber, da gibt es viele im Bereich des Strahlenschutzes. Auch mit Blick auf die Endlagerung sind das nicht wenige, die da in Frage kommen. Und das heißt, Stichwort Verfügbarkeit, wie ist der Befund mit Blick auf die geltende Situation? Sind die schon verfügbar? Beispielsweise auf freiwilliger Basis? Sind sie noch nicht verfügbar auf freiwilliger Basis? Reicht die freiwillige Basis oder sollte ich das normieren, um sicherzustellen, dass die Freiwilligkeit weiter gewährleistet ist, selbst wenn es mal nicht so angenehm sein sollte, was man ja nicht ausschließen kann. Das ist jetzt abstrakt theoretisch diskutiert. Also um den Bereich geht es. Und da war die Überlegung, wie wir uns die Arbeit hier möglichst sinnvoll koordiniert teilen. Und unser Petitum oder unser Vorschlag, Vorsitzendenvorschlag war von der AG 2, dass den ersten Aufschlag jetzt in dem beschriebenen Sinne die AG 3 machen sollte.
Gut, dann möchte ich da mal, nachdem es noch mal deutlicher geworden ist, also so deutlich hatte ich es jetzt aus Ihrer E-Mail auch nicht, vor allem mit dem Hintergrund, ja, aber wir haben ja jetzt die Gelegenheit.
Genauer überlegt, natürlich.
Ja, ja, und jetzt haben es ja auch mehrere mitgekriegt. Ich glaube, wir würden bei der AG 3 das schon machen können, weil wir bei den Kriterien überlegen müssen. Und es sind Kriterien, wo wir Daten brauchen, sind auch andere Sachen, wo wir Daten brauchen, also Abfallinventare zum x-ten Mal und Abfallinhalte. Und da müssen wir, glaube ich, zwei Sachen überlegen. Wie kommt man jetzt dran und wie kommt man später dran? Also wir müssen wirklich, sagen wir, in dem Fall nicht nur bis zur Festlegung des Standorts für das Genehmigungsverfahren, sondern, sage ich mal, bis zum Abschluss des Genehmigungsverfahrens mindestens denken. Also mit einer 30, 40 Jahresperspektive, dass dort die Daten a. gesammelt werden, b. verfügbar gehalten werden. Und bei dem verfügbar gehalten werden ist ein ganz großes Problem, dass die normalen Aufbewahrungsfristen für Daten, die es sonst in irgendwelchen Gesetzesbereichen gibt, seien es Strahlenschutzdaten, das haben wir ja bei der ASSE schon gelernt, dass die 30 Jahre zu wenig sind, seien es jetzt ökonomische Daten, soweit die daraus ableitet sind, die fristen lang nicht. Das heißt, wir müssten hier für die in der AG 3 rausarbeiten, was wir brauchen, aufschreiben, müssen es der AG 2 auch übermitteln. Und da muss, wenn ich mir jetzt ein Artikelgesetz als Reaktion auf den Endbericht vorstehen, da müssen welche Artikel drinstehen zu Gesetzen, wo einfach Aufbewahrungsfristen anders festgelegt werden müssen oder möglicherweise auch für freiwillige Daten verpflichtende Sachen. Aber ich glaube, das Hinschreiben, was wir brauchen, das können wir, wenn wir die Kriterien, also auch im ähnlichen Zeitraum, das können wir ja immer mitdenken und mit aufsammeln. Da wären wir im ähnlichen Zeitraum wahrscheinlich im ersten Ansatz lieferungsfähig.
Ja, vielen Dank nochmal für die Zusage. Freuen wir uns drauf. Und jetzt machen wir wirklich Schluss.